and they get another possession. He threw up a shot. Oh! I can't believe it went in.
Curry from half court. Oh! He puts it in at the buzzer.
Ein herzliches Willkommen zur 47. Folge des NBA Podcasts hier Zwisch. Unser heutiges Thema sind die Miami Heat, also viel Spaß beim Zuhören.
Here it's Swish.
Lange Zeit in dieser Saison waren die Miami Heat wohl eine der größten Enttäuschungen in dieser Saison, eben neben den Toronto Raptors nochmal höchstwahrscheinlich. Und ja, man hatte natürlich vor der Saison sehr, sehr große Erwartungen an dieses Team. Letztes Jahr konnte man natürlich den Osten gewinnen, war dann in den Finals, hat gegen die Lakers einen ganz guten Kampf geliefert, aber dann trotzdem am Ende relativ deutlich verloren. Letztes Jahr waren sie aber auch nur Fünfter eben in der Regular Seasons. Aktuell sind sie auf Rang 6, allerdings auch nur einen Sieg hinter den Knicks auf Platz 4. Das heißt also, auch Homecourt ist noch möglich für dieses Team. Am Anfang der Saison standen sie eben noch 7-14, hatten riesen Probleme in diese Saison überhaupt mit reinzukommen. Mitte der Saison konnten sie sich so ein bisschen mit fangen und jetzt langsam kommen sie richtig gut in Fahrt. Sie haben 9 der letzten 12 Spiele gewonnen und sind jetzt eben absolut auf dem Vormarsch in der Eastern Conference. Aktuell sind sie jetzt auch noch 2 Spiele vor dem Play-In-Tournament Platz 7. Da stehen aktuell die Boston Celtics und eben heute Nacht spielen sie noch ein letztes Mal in dieser Saison gegen die Celtics. Am Sonntag haben sie schon gegen Boston gewonnen und in der Serie steht es jetzt 1-1. Das bedeutet, wer heute Nacht gewinnt, holt den Tiebreaker. Sollten also beide Teams am Ende der Saison den gleichen Rekord haben, entscheidet eben dieser Tiebreaker. Gewinnen also die Miami Heat heute Nacht, werden sie mindestens 6. am Osten und müssen nicht ins Play-In. Verlieren sie, müssen sie auf jeden Fall nochmal zittern und irgendwie dann noch versuchen, vor den Celtics zu bleiben. Das ist jetzt so letztendlich erstmal die Ausgangslage und jetzt kommen wir einmal zur Teamanalyse.
After the buzzer. Die Heat Swish Teamanalyse.
Die Miami Heat spielen die zweitlangsamste Pace der gesamten Liga und nehmen ligaweit die wenigsten Würfe pro Spiel. Im Offensivrating liegen sie auf Rang 21, haben also das 10-schlechteste der NBA, defensiv sind sie aber dafür immerhin auf Rang 6. Im letzten Jahr, also in ihrem Finals-Jahr, war ihre Pace noch minimal höher, aber auch da waren sie das viertlangsamste Team. In der Offensive lagen sie allerdings auf Rang 7, defensiv auf Rang 11. Trotzdem lassen sie in dieser Saison übrigens 1,5 mehr Punkte zu auf 100 Ballbesitzer als noch letztes Jahr. Zudem scoren sie 1,8 Punkte weniger auf 100 Ballbesitzer als noch in der letzten Saison. Und das ist eben schon so ein kleiner Faktor, wo man sich so fragen sollte, was da los ist. Denn wie gesagt, theoretisch stehen sie jetzt defensiv besser da, aber sie lassen trotzdem mehr Punkte zu und offensiv läuft es eben wesentlich schlechter. Auch in der letzten Saison hatten sie übrigens schon die wenigsten Würfe und die Feldwurfquoten sind fast identisch. Diese Saison 46,6%, letztes Jahr 46,8%, also wirklich fast komplett gleich. Das Problem ist der Dreier. 2019-20 haben die Heat 35,4 Dreier pro Spiel genommen, insgesamt die neuntmeisten der gesamten Liga. In diesem Jahr nehmen sie minimal mehr, 0,7 mehr um genau zu sein, nämlich 36,1, das ist Ligarang 11. Daran sieht man jetzt schon mal, dass in der gesamten NBA mehr Dreier genommen werden, denn man wirft eben dieses Jahr fast einen mehr pro Spiel und geht trotzdem 2 Plätze runter. Das Problem der Heat ist aber nicht die Anzahl, sondern die Quote. Letztes Jahr trafen sie 37,9% ihrer Dreier, also fast 38%. Das ist der zweitbeste Wert der NBA gewesen. In diesem Jahr sind es nur 35,3%, also 2,6 weniger und eben im Ligavergleich nur Platz 22. Sie werfen also überdurchschnittlich viele Dreier, treffen sie aber unterdurchschnittlich. Was kommt dabei raus? Richtig, kein Contender, sondern eben Durchschnitt. Aber stopp, bevor jetzt gleich alle Miami Heat Fans jetzt gleich wütend ausmachen und sich sagen, nein, das ist doch gar nicht wahr, wir sind noch ein Contender, bleibt ruhig, komme ich gleich noch mit zu. Zudem lassen sie defensiv erstmal die zweitmeisten Dreierversuche der Liga zu, mit 39,4. Die Quote der Gegner ist dabei übrigens mit 36,5% Durchschnitt. Aber die Würfe der Miami Heat sind zu über 43% von der Dreierlinie. Das heißt, die Heat müssen eigentlich einen Vorteil an getroffenen Dreiern pro Spiel haben, um erfolgreich zu sein. Im Schnitt treffen die Gegner aber 1,6 mehr pro Spiel als die Heat. Noch in der letzten Saison hatten die Heat eine um 3% bessere Dreierquote als ihre Gegner. Dieses Jahr sind sie im Vergleich dazu 1% schlechter als eben ihre Gegner. Ein weiteres Problem der Heat dieses Jahr sind die Rebounds. Trotz einer ähnlichen Pace wie die letzte Saison holen sie in diesem Jahr fast 3 weniger pro Spiel. Eine große Stärke wiederum, dieses und auch schon letztes Jahr, ist aber das Passing. Die Heat bewegen den Ball offensiv sehr gut. Auf 100 Ballbesitze gesehen holen die Heat die viertmeisten Assists der Liga mit 27, nur 0,3 hinter den führenden Denver Nuggets. Die Heat spielen also sehr, sehr teamdienlich und deswegen spielen sie sich eben auch viele freie Dreier heraus. Diese müssen sie aber eben auch treffen, um erfolgreich zu sein. In den 15 Spielen jetzt gerade im April, von denen Miami 9 gewonnen hat, lag ihre Dreierquote immerhin bei 36,2%. Also fast Liga-Durchschnitt und vor allem fast 1% über ihrer Saisonquote. Im Mai konnten die Heat jetzt sogar bislang 4 ihrer 5 Spiele für sich entscheiden. Ihre Dreierquote dabei 41,8%. Eine unglaublich starke Quote. Wenn sie so treffen, sind sie unglaublich schwer zu schlagen. Denn auch die Feldwurfquote im Mai generell ist richtig stark, mit fast 52%. Wenn man sich die Monatsquoten der Heat und ihrer Gegner anguckt, also des Dreiers, fällt eines auf. Die Dreierquote entscheidet über den Sieg. Vielleicht nicht in jedem einzelnen Spiel, aber auf den Monat gerechnet schon. Die Heat haben in genau 3 Monaten mehr als die Hälfte ihrer Spieler gewonnen. Die Records dieser Monate waren im Februar, da haben sie 10 aus 15 gewonnen, im April hatten sie einen Rekord von 9-6 und im Mai von 4-1. In jedem dieser Monate ist die Dreierquote der Heat höher gewesen als die der Gegner. In allen anderen Monaten hatten die Heat maximal einen ausgeglichenen Rekord. Im Dezember 2-2, im Januar 5-10 und im März 7-7. In jedem dieser Monate wiederum ist die Dreierquote der Heat niedriger als die der Gegner. Die Heat nehmen sich einfach viel Zeit für den Angriff, bewegen gut den Ball und spielen sich viele freie Dreier heraus. Wenn sie die gut treffen, sind sie sehr schwer zu schlagen. Sie ziehen die Pace des Gegners zu sich herunter und Gegner, die eigentlich gerne Punkte über Fastbreaks und schnelle Abschlüsse erzielen wollen, müssen in die Half-Court-Offense und das gegen die Heat, die genau das provozieren wollen. Es fällt trotzdem auf, dass die Heat im aktuellen Mai 85,6 Wurfversuche pro Spiel haben. Für diese Franchise ein Season-High oder ein Monats-High. Zudem scoren sie fast 122 Punkte im Schnitt jetzt eben in diesen 5 Spielen im Mai. Das vorherige High für einen Monat in dieser Saison lag bei nicht mal 110, also 12 Punkte mehr. Die Offensive der Heat läuft und das einfach auch wegen der besseren Wurfauswahl. Sie nehmen zwar mehr Würfe, aber nicht unbedingt mehr Dreier, sondern eben mehr aus dem Zweierbereich. Sie ziehen sehr, sehr gerne zum Korb und entweder sie schließen dann ab oder sie legen den Ball nochmal mit raus. Generell nutzen sie offensiv ihre größte Stärke aus, Vielseitigkeit. 8 Spieler der Heat scoren in dieser Saison mindestens 10 Punkte im Schnitt. Darunter allerdings auch Kelly Olynyk, der jetzt bei den Rockets ist, und Victor Oladipo, der erst 4 Spiele für die Heat gemacht hat. Dafür kam jetzt aber eben noch Trevor Ariza, der jetzt auch immerhin 9,5 Punkte auflegt, also eben fast diese 10. Generell ist das, was die Heat einfach auflegen, extrem gut. Jimmy Butler zum Beispiel ist einfach mal der 5. beste Freiwerfer der Liga, jetzt nicht was seine Quote angeht, aber er zieht eben die 5. meisten. Insgesamt kommt er jetzt gerade generell auf 21,6 Punkte, 7 Rebounds und 7,2 Assists, dazu noch 2 Steals. Ich liebe Jimmy Butler als Spielertypen und ich sag's auch einfach immer wieder, er bringt dir einfach immer genau das, was du brauchst. Gegen die Celtics im letzten Spiel hat man es, finde ich, extrem, extrem gut gesehen. In der ersten Hälfte lief es für die Miami Heat extrem gut. Was macht Jimmy Butler? Spielt einfach ein paar mehr Assists. Ich glaube, zur Pause hatte er bereits 7. Weil er halt merkt, okay, die anderen sind heiß von draußen und er kann sich von seinem Scoring her ein bisschen mit zurückhalten. Es gab schon 5 Spieler zur Pause, die über 10 Punkte gescored hatten und Jimmy Butler war keiner davon. In der zweiten Hälfte kamen die Celtics so ein kleines bisschen mit ran und bei Miami lief die Offense nicht mehr so wirklich gut. Die Dreierquote, die davor noch bei über 50% lag, ist ein bisschen weiter runtergegangen und die Feldwurfquote, die auch bei 65%, glaube ich, lag, ebenso. Und was macht Jimmy Butler? Er sieht, okay, bei uns in der Offense läuft es jetzt gerade nicht mehr so und er übernimmt. Er nimmt einfach Korbleger, er spielt viele Pick-and-Rolls und er trifft seine Mitteldistanzwürfe und hält so die Celtics einfach weg von den Miami Heat und ich finde, das macht ihn einfach so überragend. Dazu natürlich einfach so seine ganze Work-Ethic, sein Einsatz, 2,1 Steals in der NBA holt man nicht einfach so. Zudem ist er einfach trotzdem noch sehr, sehr effizient. Klar, er trifft nur 20,6% seiner Dreier. Und hatte jetzt auch, bevor er diesen einen gegen die Celtics getroffen hat, ich glaube über 10 Spiele keinen Dreier mehr getroffen, irgendwie bei 0 von 15 Versuchen. Er nimmt aber jetzt gerade eben aber auch nur 2 im Schnitt. Er trifft halt nur 0,4 davon. Das ist nicht gut. Trotzdem trifft er eben aus dem Feld fast 50% und eben von der Freiwurflinie 86,2. Dazu zieht er eben die fünftmeisten der gesamten Liga. Das ist extrem gut. Auch Bam Adebayo spielt für mich noch eine richtig, richtig gute Saison. Seine Stats sehen einfach komplett gut aus. Knapp 19 Punkte, 9 Rebounds und vor allem über 5 Assists, über 1 Steal und 1 Block für den Center ist das extrem, extrem gut. Auch hier natürlich, er bringt kein Spacing mit rein, er hat eine Dreierquote von 25%, hat aber auch, glaube ich, bislang wahrscheinlich nur 4 versucht, also hat auf jeden Fall 0,1 Dreierversuche pro Spiel, also quasi kein. Ansonsten trifft er insgesamt aber 57% aus dem Feld, das ist schon mal extrem gut und eben auch 80% von der Linie, gerade im Big Men haben da eigentlich immer relativ große Probleme, er nicht und ich finde man sieht vor allem, dass er an seiner Mitteldistanz extrem nochmal mitgearbeitet hat. Im letzten Jahr konntest du ihn zumindest, wenn es ein kleines bisschen weiter weg war, einfach nochmal mit stehen lassen. Auch hier berufe ich mich jetzt gerade wieder auf das Spiel gegen die Celtics, da gab es einfach eine Szene, da hat er glaube ich gespielt gegen Tristan Thompson. Und er stand so knapp hinter der Freiwurflinie oder schräg links von der Freiwurflinie. Tristan Thompson hat ihn einfach stehen lassen, weil er sich gedacht hat, ja gut, ich kann den nicht werfen, warum sollte Bam Adebayo den nehmen? Er hat ihn genommen, er hat ihn getroffen und das bringt dann trotzdem nochmal so ein anderes Spacing nochmal mit rein. Klar, es ist jetzt gerade kein Dreier-Spacing, was von Bam Adebayo und Jimmy Butler ausgeht, aber beide sind eben trotzdem sehr, sehr gute Mitteldistanzwerfer. Bam Adebayo zudem, wie gesagt, sogar noch der zweitbeste Passgeber der Miami Heat, über 5,3 Assists im Schnitt. Extrem gut und das macht diese Offense eben nochmal so extrem variabel. Jeder spielt den Ball einfach immer weiter, bis er den nächsten freien Wurf quasi gefunden hat. Die Heat sind sehr, sehr selten dabei, irgendwelche schlechten Würfe zu nehmen, außer natürlich einer ist sehr, sehr heiß und schmeißt immer einen Heatcheck mit oben drauf. Das ist in Ordnung, kann man auf jeden Fall mit mal versuchen, aber so insgesamt ist das einfach extrem, extrem gut zu sehen. Wer am Anfang der Saison noch extrem große Probleme hatte, das ist Tyler Hero. Der kommt jetzt aber so langsam glücklicherweise in Fahrt. 15 Punkte, 4,8 Rebounds, 3,3 Assists. Seine Wurfquote liegt jetzt allerdings immer noch nur bei knapp 44% und seine Dreierquote bei knapp 36%. Aber auch die ist jetzt schon ein ordentliches Stückchen schon nach oben gegangen. Ich glaube, ganz am Anfang stand er dann noch so im Bereich 30, 31. Jetzt mittlerweile sind es eben schon 36. Also auch hier extrem gut zu sehen. Eric Spoelstra hat am Anfang nochmal versucht, ihn zu starten. Er ist immerhin 14 Mal gestartet auf der Point Guard Position, hat jetzt aber festgestellt, es tut ihm einfach irgendwie besser, wenn er von der Bank kommt. 36 Mal jetzt gerade von der Bank gekommen, spielt trotzdem eben fast 31 Minuten, also trotzdem schon den Großteil der Minuten auf seiner Position. Aber es scheint ihm einfach besser zu gefallen oder er spielt einfach effektiver und effizienter, wenn er eben von der Bank kommen kann. Der Spieler, der dafür jetzt gerade startet, das ist der viertbeste Scorer jetzt gerade der Miami Heat und der ist für mich mittlerweile einer der most underrated Scorers, zumindest in der NBA und das ist Kendrick Nunn. Ich persönlich gucke auch ihm extrem gerne zu, generell einfach den Heat, weil sie den Ball einfach sehr, sehr gut mit bewegen und Kendrick Nunn ist eben einer von diesen Nutznießern, sage ich mal, die dann eben am Ende dann stehen, den freien Eckendreier treffen können, die zum Korb ziehen können und ich finde, er macht das einfach extrem überragend. Auch er hatte am Anfang der Saison große Probleme. Letztes Jahr war das ja sowieso ein Knaller, da ist er ja erst gestartet, quasi die ganze Saison über. Dann hat er in den Playoffs Probleme gehabt, Goran Dragic ist gestartet und er ist quasi komplett rausgeflogen aus der Rotation. Sollten die Heat jetzt gerade dieses Jahr in die Playoffs kommen, dann bin ich mir relativ sicher, dass Kendrick Nunn eine Rolle spielen kann. Er holt aktuell 14 Punkte, 3,1 Rebounds und 2,7 Assists, dazu noch 0,9 Steals. 47,3% aus dem Feld ist völlig in Ordnung für einen noch relativ jungen Point Guard mit 25, der eben noch nicht so viele NBA-Minuten gesammelt hat in seiner Karriere. Zudem 37,7% von draußen bei fast 6 Versuchen. Auch das ist sehr, sehr ordentlich. Das Einzige, was man ihm nochmal so ein bisschen vorwerfen kann, ist, dass er noch ein kleines bisschen häufiger an die Linie gehen müsste bei den ganzen Wurfversuchen, die er einfach nimmt. Er nimmt einfach jetzt gerade aktuell nur 1,1 Freiwürfe im Schnitt. Er trifft sie aber zu 92,9%, aber wie gesagt, er müsste eigentlich noch ein paar mehr Freiwürfe ziehen können, als er das jetzt gerade mit tut. Ein weiterer sehr, sehr wichtiger Spieler von der Bank ist Goran Dragic. Auch der ist einfach immer wieder gut anzuschauen, einfach nur weil er ein unglaubliches Basketballwissen verfügt, einen unglaublich hohen Basketball-IQ. Er holt 2,3 Turnover als gerade im Schnitt, das ist jetzt tatsächlich für ihn sogar relativ viel. Dafür aber eben auch 4,5 Assists, 3,5 Rebounds. Er kommt auf 13,3 Punkte. Auch bei ihm ist so ein bisschen die Wurfquote in dieser Saison ein kleines bisschen das Problem. Nur knapp über 43%, das kann er auf jeden Fall besser. 36% von draußen ist zumindest in Ordnung, aber auch das kennt man von ihm eigentlich schon ein bisschen besser. Wer auch in dieser Saison gerade auch am Anfang wieder ein paar Probleme hatte, das ist Duncan Robinson. Man weiß ja, dass LeBron James ihn letztes Jahr in den Finals einfach immer wieder gesucht hat, quasi so als Matchup rausgesucht hat, okay, den müssen wir einfach mit attackieren. Logisch, Duncan Robinson ist jetzt gerade nicht der allergrößte und der allerstärkste Verteidiger, aber was er eben kann, das ist Dreier-Shooten und das kann er einfach unfassbar gut. Er holt insgesamt 13,1 Punkte und schmeißt insgesamt 8,5 von 10 Würfen, die er insgesamt nimmt, von draußen drauf. Also er nimmt 8,5 von 10 Würfen von der Dreierlinie, trifft davon 40,8%. Es ist für ihn tatsächlich sogar ein kleines bisschen gering. Auch er hatte immer so ein paar kleine Problemchen, sage ich jetzt gerade mal, gehabt so in dieser Saison. Er ist aber auf jeden Fall in der Lage, auch mal über einen Monat 45 rauszukloppen oder vielleicht sogar 50. Da muss man eben einfach immer so ein kleines bisschen mit aufpassen. Wenn Duncan Robinson heiß läuft, dann hast du darauf überhaupt keinen Bock, denn dann kann er wirklich extrem viele Dreier, die einfach hintereinander mit einschmeißen. Im aktuellen Monat Mai trifft er jetzt gerade übrigens 47,7% von der Dreierlinie. Im Dezember in den vier Spielen waren es sogar 48%. Seine Dreierquote ist eigentlich dadurch nur so ein bisschen runtergegangen, dass er eben im Februar und im Januar jeweils unter 40% geschmissen hat. Im Februar sogar nur 36,7%, im Januar 39%. Seitdem eigentlich jetzt schon wieder extrem konstant. März fast 42, April 41,4% und jetzt eben im Mai fast 48%. Natürlich, das wird er jetzt nicht so aufrechterhalten können, das glaube ich nicht. Aber sich so in Richtung 45, 44, 43 mit zu orientieren auf Dauer, das traue ich ihm auf jeden Fall mit zu. Und das bringt dir einfach in der Offense nochmal extrem viel Spacing nochmal mit rein. In der Defense musst du eben so ein kleines bisschen mitgucken, dass du ihn irgendwie versuchst zu verstecken. Das Gute ist, dass die Team-Defense der Miami Heat ja trotzdem sehr, sehr gut nochmal mit funktioniert. Das heißt also, du kannst vielleicht seine Schwächen in der 1 gegen 1 Verteidigung nochmal relativ gut mit kaschieren. Einer, der das zum Beispiel sehr, sehr gut kann, das ist Trevor Ariza. Hat jetzt auch erst 27 Spiele gemacht für die Miami Heat, ist aber schon 24 Mal immerhin gestartet. 9,5 Punkte, dazu fast 5 Rebounds, knapp 2 Assists und nochmal ein Steal, 0,6 Blocks. 41,9% aus dem Feld ist jetzt nicht so wirklich doll. Auch 35% von der Dreierlinie ist jetzt für ihn nicht so cool. Normalerweise ist Trevor Ariza das schon ein bisschen sicherer, sage ich mal, ein bisschen besser mit unterwegs. Trotzdem ist er einfach mal so genau 3-and-D-Player, den die Heat einfach mal mit gebraucht haben. Letztes Jahr war das eben einfach mal Jay Crowder. Dieses Jahr ist es jetzt gerade eben Trevor Ariza. Wie gesagt, auch hier 35,2% von draußen. Erwartet man sich vielleicht schon ein bisschen mehr. Letztes Jahr hat er es geschafft, in Portland zum Beispiel 40% zu treffen. Das wäre relativ gut. Letzte Saison generell 37%. Diese 2%chen machen dann schon doch nochmal ein Stückchen mit aus. Trotzdem, insofern er quasi seine Defense einfach genauso durchziehen kann, wie er es einfach eben macht, ist er trotzdem ein sehr, sehr wertvoller Spieler. Die Miami Heat haben eben Jay Crowder von der Saison verloren und das hat ihnen anscheinend mehr wehgetan, als sie es am Anfang mit gedacht hätten. Phoenix, da wo Jay Crowder eben jetzt ist, spielt jetzt gerade extrem gut nochmal mit auf. Jay Crowder-Effekt nennt sich das. Nein, aber natürlich ist es trotzdem ein wichtiger Spieler einfach mit gewesen, der weggegangen ist. Mo Harkless spielt quasi überhaupt keine Rolle oder hatte große Probleme, hat erst 11 Spiele für die Miami Heat gemacht. Das war ja der, der es eigentlich so ein bisschen quasi mit ersetzen sollte. Hat nicht funktioniert. Jetzt hat man sich eben den 35 Jahre alten Trevor Ariza geholt und es läuft wieder relativ gut. Zudem hat man sich ja als Backup-Center noch Dwayne Dedmon nochmal mitgeholt, nachdem er Myers-Leonard da so ein bisschen ja, antisemitische Kommentare in seinem Livestream rausgelassen hat, hat man ihn eben rausgeschmissen und hat sich dann da eben dafür Dwayne Dedmon geholt. Was soll man sagen, er ist jetzt kein wirklich krasser Flashy-Player, er bringt dir kein Spacing, er macht einfach nur genau das, was eben einfach so ein Big Man einfach machen soll. Er ist in der Zone, er setzt gute Picks und defensiv blockt er einfach ab und zu mal mit dem Wurf. Er kommt immerhin auf 7,5 Punkte, fast 6 Rebounds, das ist tatsächlich schon sehr, sehr ordentlich, denn er spielt eben nur 13,5 Minuten und trifft eben 73,6% seiner Würfe. Das ist wie gesagt genau das, was du von ihm willst. Verwandle die Würfe, die du kriegst, nimmt jetzt eben jetzt gerade auch nur 4 im Schnitt, setz gute Blocks, leite den Ball gut weiter und dann sind wir doch schon zufrieden mit dir. Precious Achiuwa leidet natürlich jetzt gerade so ein bisschen mit darunter, der 21-jährige Center, von dem ich auch sehr, sehr viel halte. Er ist aber eben, wie gesagt, noch sehr, sehr jung. 4,8 Punkte hat er jetzt gerade insgesamt im Schnitt. Dazu noch 3,4 Rebounds. Potenzial ist natürlich mit da. Er spielt jetzt aber eben nur knapp 12 Minuten und wird jetzt auch in diesem Playoff-Run, wenn es jetzt gerade einen gibt für die Miami Heat, keine großartige Rolle spielen. Im Gegensatz zu natürlich Andre Iguodala. Der Mann ist schon mal Meister geworden mit den Golden State Warriors und auch er ist so ein typischer Spieler, der einfach das macht, was das Team einfach gerade mit braucht. 4,5 Punkte, 3,5 Rebounds, 2,2 Assists und 0,9 Steals. Klingt jetzt erstmal nicht so wirklich doll, aber er macht eben einfach das, was er soll. Offensiv steht er einfach meistens in der Ecke rum, trifft jetzt auch nur 33% seiner Dreier. Das ist natürlich überhaupt nicht viel, auch nur 38,1% aus dem Feld. Trotzdem ist er einfach da. Er ist einfach nochmal so ein kleiner Energy-Guy. Er ist immer noch ein richtig, richtig guter Verteidiger. Offensiv bringt er dir trotzdem zumindest ein bisschen Spacing einfach nochmal mit rein. Und er hilft dir trotzdem einfach nochmal mit weiter. Und auch eben so diese 2,2 Assists zeigen ihm, okay, er ist sich halt einfach nicht zu schade, den Ball einfach weiterzuleiten, wenn er einfach sieht, dass da noch jemand mit frei ist. Auch er einfach ein sehr, sehr intelligenter Basketballer. Der letzte Spieler, über den ich jetzt hier kurz nochmal mit reden möchte, ist Victor Oladipo. Da geht es mir allerdings jetzt gerade gar nicht so wirklich jetzt gerade um die Stats, denn die sind bei dem Miami Heat eben noch nicht so wirklich doll. 12 Punkte, 3,5 Rebounds, 3,5 Assists, 1,8 Steals. Dazu grausame Wurfquoten, um ganz ehrlich zu sein. Also 37% aus dem Feld, 23,5% von draußen. Also richtig, richtig schwach. Aber darum geht es mir auch nicht, denn es geht mir, wie gesagt, vor allem einfach so um diese Defense auf den Guard-Positionen, die Victor Oladipo nochmal mit reinbringen kann. Wie gesagt, 1,8 Steals, das ist extrem gut. Er wird höchstwahrscheinlich trotzdem eher von der Bank kommen, würde ich jetzt gerade mal mit vermuten. In den ersten vier Spielen ist er jetzt gerade immer gestartet. Ich weiß aber nicht, warum du jetzt gerade Kendrick Nunn, der eben gerade extrem gut spielst, einfach jetzt quasi wieder auf die Bank verbannen solltest, sage ich mal. Wenn er einfach jetzt gerade so gut spielt und wenn Victor Oladipo eben dann wieder zurückkommt. Generell fände ich es, glaube ich, eh nicht so schlecht, wenn du eben dann so als Backcourt Goran Dragic und Victor Oladipo hast, dann hast du quasi die einen, der wirklich viel kreieren kann, auch für andere in Goran Dragic, einen sehr, sehr vielseitigen Offensivspieler in Victor Oladipo. Dann ist natürlich wieder die Frage, was machst du mit Tyler Hero oder schickst du Victor Oladipo sogar mit auf die 3? Das ist glücklicherweise nicht mein Problem, sondern das von Eric Spoelstra. Trotzdem ist Victor Oladipo nochmal ein extrem, extrem guter Verteidiger, der dir offensiv zumindest ein paar Sachen nochmal mit einbringen kann, wenn er komplett fit ist. Wenn er gut in Form ist, ist er sogar ein extrem, extrem guter Spieler. Er war schon mal All-Star, er hat es schon mal gezeigt, er kann das. Die Frage ist, wie viel ist jetzt natürlich noch übrig nach seinen ganzen Verletzungen. Ich hoffe, dass er es zumindest einigermaßen schafft, wieder zurückzukommen, dass er quasi so zumindest in Richtung seines alten Levels nochmal mitgehen kann, was er eben bei Indiana mal mit hatte. Defensiv ist er, wie gesagt, immer noch über jeden Zweifel erhaben. Am Perimeter willst du nicht gegen ihn spielen. Er hat immer seine Hände irgendwie drin. Du musst richtig aufpassen, dass er dir nicht einfach den Ball wegklaut. Wenn er das tut, dann wird er auch einfach offensiv schnell im Fastbreak scoren können. Und dann hast du eben als Gegner ein Problem. Man muss einfach gerade nur gucken, ob er es jetzt eben schafft, sich offensiv wieder zu stabilisieren, so wie er es eben mal gesehen hat. Generell sind die Miami Heat für mich eine Wundertüte. Man sagt ja einfach jetzt gerade immer so ein bisschen ja und gegen die willst du ja auf keinen Fall spielen. Und ich denke mir so, weißt du, es gibt quasi kein Team in den Playoffs, wo du jetzt gerade sagst, boah, ich würde richtig gerne gegen die spielen. Klar, es gibt jetzt vielleicht immer so ein, zwei Teams, die in den letzten Jahren zumindest in den Playoffs waren, wie das eine Jahr zum Beispiel die Nets, als Kyrie Irving verletzt war, dann noch das eine Jahr, als die Orlando Magic noch mit drin war oder die zwei Jahre, aber in diesem Jahr wird es einfach nicht so leicht. Wenn du jetzt gerade mal mit überlegst, wer jetzt noch auf Rang 7 und 8 nochmal mit reinkommen könnte in die Playoffs, da hast du, wenn du richtig viel Pech hast, die Heat an 6, dann die Celtics an 7 und dann vielleicht sogar nochmal die Wizards an 8. Und dann sag mir mal, dass irgendjemand von den Top 3, also Milwaukee, die 76ers oder die Nets jetzt gerade sowas von Bock jetzt gerade drauf haben, entweder gegen Westbrook oder gegen Beal zu spielen, gegen Jason Tatum zu spielen, der auch extrem gut ist, und gegen die Celtics generell, gegen ein sehr, sehr gutes Team, auch wenn Jaylen Brown jetzt leider verletzt ist für den Rest der Saison. Oder eben nochmal mit gegen die Miami Heat, die dann auf einmal letztes Jahr in den Finals waren mit Jimmy Butler und Bam Adebayo und mit ihrer ganzen Vielseitigkeit dann angereist kommen. Und im Westen ist das für mich genau dasselbe. Du hast jetzt gerade unten die Lakers aktuell gerade auf 7, die Warriors gerade auf 8. Dann hast du noch die Portland Trailblazers an 6 und die Dallas Mavericks an 5. Das sind alles arschschwere Gegner und keiner hat Lust, gegen diese Teams zu spielen. Natürlich ist es bei den Miami Heat auch so, das habe ich eben jetzt gerade schon mal gesagt, die Heat sind einfach jetzt gerade extrem heiß, sie sind einfach jetzt gerade extrem gut in Form und natürlich willst du jetzt gerade nicht gegen dieses Team spielen und wahrscheinlich sogar noch weniger als meinetwegen noch gegen die Wizards oder gegen die Hornets, einfach nur, weil dieses Team letztes Jahr schon mit in den Finals war. Trotzdem wird es für die Heat natürlich extrem schwer. Selbst wenn sie sich jetzt auf Position 6 nochmal mit qualifizieren, dann geht es eben gegen den Dritten. Das sind jetzt eben aktuell die Milwaukee Bucks. Dieses Matchup haben sie letztes Jahr gewonnen, da war Giannis aber auch verletzt. Wenn es richtig blöd läuft, kommen sogar dann die Brooklyn Nets sogar noch auf Rang 3 noch mit runter. Dann hast du auch als Miami ein sehr, sehr schwieriges Matchup, wenn auch eine übertrieben geile Serie. Das Beste, was jetzt den Heat jetzt gerade passieren kann, ist, dass sie jetzt noch vorrutschen, entweder auf Rang 4 oder auf Rang 5 und dann eben entweder gegen die Knicks oder gegen die Hawks spielen, denn da sehe ich sie tatsächlich in beiden Matchups jetzt nicht so unbedingt in der Favoritenrolle, aber zumindest so mit einer guten Chance, das halt abzureißen. Die New York Knicks sind halt defensiv natürlich sehr, sehr stark, die Miami Heat aber eben auch. Das wäre wahrscheinlich so eine richtig schöne Defensivschlacht. Atlanta Hawks offensiv sehr stark, defensiv anfällig, Miami genau andersrum. Dieses Matchup habe ich jetzt aber auch erst nochmal mit erläutert, also wenn ihr das noch nicht gehört habt, auf jeden Fall nochmal reinhören in die Folge Play-In-Tournament im Osten. Da habe ich eben genau dieses Matchup nochmal gehabt. Trotzdem will ich einfach jetzt gerade nur sagen, für Miami ist diese Saison noch lange, lange nicht vorbei. Wenn sie es schaffen können, ihre Form so zu halten, ihren Dreier so gut zu treffen, hat keiner Bock, gegen dieses Team zu spielen. Und dann können sie trotzdem immer noch sehr, sehr weit kommen im Osten. Das darf man einfach nicht vergessen. Die anderen Teams müssen sie dann erstmal mitschlagen. Denn normalerweise wird ja das Spiel in den Playoffs eh langsamer, die Pace wird ein bisschen ruhiger und das geht eben mehr in diese Half-Court-Sets mit rein. Und das macht Miami einfach schon die ganze Saison, sowohl offensiv als auch defensiv. Quasi du spielst einfach 5 gegen 5 auf einem Halbfeld und das machen die Miami Heat schon die ganze Zeit über. Die haben das quasi jetzt schon eintrainiert. Die anderen Teams, die vielleicht, wie gesagt, eher im Fastbreak aktiv sind, haben das vielleicht noch nicht so richtig drauf, brauchen kurz eine Eingewöhnungszeit. Und das ist dann die Chance für die Heat, die eben jetzt gerade auch ganz gerne nochmal eine Zone mit reinschmeißen, mit denen zum Beispiel die Boston Celtics jetzt erst wieder große Probleme hatten, auch letztes Jahr schon mit in den Playoffs. Also sie sind extrem, extrem vielseitig und deswegen wäre jede Serie, die die Miami Heat spielen, eine extrem geile und eine extrem spannende Serie. Was haltet ihr davon? Schreibt mir doch gerne einmal eure Meinung, entweder bei Twitter oder bei Instagram unter HereItSwish bzw. HereItSwish Podcast. Ansonsten vielen, vielen Dank, dass du jetzt bis hierhin zugehört hast. Und dann hören wir uns wieder am Samstag. Bye!
HereItSwish.